Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo, willkommen, schönen guten Nachmittag. Hier ist die Plattform der Radio Free FM, 102,6 die Frequenz. Montag bis Donnerstag, immer auf der gleichen Stelle, auf der gleichen Welle, an der gleichen Stelle, zur Uhrzeit, die Plattform. Immer ein neues Thema, immer spannende Gäste. Mein Name ist Michael Trost und spannendes Thema ist heute, es geht um Belange, die die Kirche betreffen. Aber meine Gäste sind von den Freidenkern und Freidenkerinnen in Ulm, Neu-Ulm. Meine zwei Gäste sind Vorstandsmitglieder der Freidenker, Freidenkerinnen. Ich weiß gar nicht, ist es schon gegendert jetzt eigentlich, der Verein? Oder?
Also ich habe es auch mal probiert, ja. Hier. Ich hoffe, das ist alles richtig.
Ja, also jedenfalls, damit wir jetzt nichts falsch machen, Freidenker Sternchen innen steht bei uns auf der Webseite. Meine Gäste sind auf jeden Fall die Frau Susanne Kopf. Frau Kopf, ganz herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und zum anderen der Herr Johannes Moser. Herr Moser, Sie sind schon erfahren. Wir sind schon das dritte Mal, glaube ich, da. Auch Ihnen natürlich wieder ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Heute Nachmittag zu uns gefunden haben und wir eine gemeinsame Stunde hier über Themen, die Sie betreffen oder die Sie beschäftigen, sprechen können. Die Überschrift ist vielleicht ein bisschen, Sie haben selber ein ketzerisches Motto genannt, aber die Überschrift, ja, ich gehe es einfach mal so wieder, heißt, du sollst deinen Kirchentag selber bezahlen als das 11. Gebot. Man sieht schon, das ist ein bisschen kirchenkritisch und das ist ja, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt der Freidenker. Also ich sage jetzt einmal Freidenker, man möge sich das innen bitte dazu denken, sonst hört es immer kompliziert an. Jedenfalls ein Anliegen, das sie einfach klassisch beschäftigt und darüber, wie gesagt, sprechen wir heute. Damit ich nicht zu viel rede, ich würde sagen, wie wir es immer handhaben, stellen wir Sie einfach mal persönlich in Kürze vor. Vielleicht fangen wir mit der Dame an, Frau Kopf, für alle diejenigen, die Sie noch nicht kennen, einfach vielleicht ein paar Worte zu Ihnen, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn die Frau Susanne Kopp und wie kommt sie zu den Freidenkern, was macht sie bei den Freidenkern? Einfach mal so in Kürze, was Sie denken, was die Hörer von Ihnen vorab ein bisschen wissen sollten, damit die Hörer Bescheid wissen, wer denn heute eigentlich alles da ist.
Also mein Name ist Susanne Kopp, ich bin in Ulm geboren, bin erzogen worden in nicht-christlichen Sinne und das ist wahrscheinlich auch der Weg für mich gewesen zu den Freidenkern.
Mhm. Und sind da schon länger auf jeden Fall engagiert,
ja.
Dann auch?
Ja.
Okay.
Mhm. Ja, mein Name ist Johannes Moser, bin ehemaliger Lehrer, bin christlich erzogen worden und musste mich dann selber davon lösen und einen Weg finden, um den neuen Weg zu beschreiten. Mhm. Ja, und bin seit vielen Jahren bei den Freidenkern auch im Vorstand tätig und meine Haupttätigkeit bei den Freidenkern seit 25, 30 Jahren jetzt ungefähr sind Bestattungsfeiern, Bestattungsreden und Feierngestaltung.
Das heißt, es ist ein großer Teil Ihrer Freizeit, dass Sie sich zu den Themen oder mit den Themen befassen und in dem Fall bei Ihnen auch als Trauerredner dann engagieren, also jedenfalls ein sehr Ihre Freizeit ausführen, ja, das Programm.
So kann man sagen. Sagen.
Ja. Dann wollen wir noch ein bisschen über Ihren Verein. Das ist ja ein Verein, ne?
Der also, ja, genau. Ein eingetragener Verein, ja.
Eingetragener Verein, der Ulm-Neu-Ulm sie nennen. Also keiner, der jetzt nur diesseits der Donau irgendwo Mitglieder irgendwo hat, sondern auch jenseits der Donau. Wie viel Mann und Frau, also sprich, wie groß ist denn der Verein? Wie viele Menschen sind denn bei Ihnen?
Wir haben einiges über 100 Mitglieder, 130 Mitglieder. Mhm. Leider ist der Altersschnitt in den letzten Jahren auf eine Zahl gestiegen, die nicht so ganz erfreulich ist. Und ja, wir treffen uns regelmäßig in einem Lokal und organisieren Veranstaltungen, politische Vorträge, kulturelle Vorträge. Wir organisieren Reisen, mhm, Bildungsreisen mit selbst gestalteten Stadtführungen. Wir sind als Spross der Arbeiterbewegung selbstverständlich am 1. Mai aktiv bei Veranstaltungen dabei. Als Spross der Arbeiterbewegung eben auch am 8. Mai. Denn viele unserer ehemaligen Mitglieder und früher sind auch Opfer des Nationalsozialismus geworden. Deshalb fühlen wir uns also auch dieser Tradition verpflichtet, am 8. Mai an den Feiern mitzumachen. Wir hatten jetzt am 8. Mai eine eigene Veranstaltung im Haus der Gewerkschaften.
Ah, ja. Ja. Ja, es war ja vom Schwörhaus, habe ich gesehen, eine Veranstaltung mit zig Ständen, wo auch verschiedenste Gruppen dann auch sich präsentiert haben, Gewerkschaften, Parteien und so weiter. Waren Sie da auch dann mit unter den...
Am 1. Mai war das.
Das war am 1. Mai.
Da waren wir auch dabei, ja, mit einem Stand. Und am 8. Mai hatten wir eine eigene Veranstaltung im Haus der Gewerkschaften.
Ah, ja.
Mit kulturellen Beiträgen, mit Redebeiträgen und auch mit Musikbeiträgen.
Mhm. Ja. Insofern, also haben Sie ja auch Kontakt in die Öffentlichkeit und sind auf jeden Fall da auch mit den Bürgern, sage ich mal, im Austausch.
Ja.
Ja. Schön.
Also, was vielleicht vom Überbau her, also jetzt nicht Freidinger Ulm Neuum, sondern vom Überbau her, was die Freidinger denn sind. Wir verstehen uns als Weltanschauungsgemeinschaft ohne religiöse Bindung. Wir verstehen uns als Interessensvertreter konfessionsfreier Menschen ohne Dogma und Tabu für freies Denken und selbstbestimmtes Handeln. Wir sind der Wissenschaft im Sinne der Erkenntnis und dem Humanismus verbunden mit allem, was daraus resultiert. Dann setzen wir uns ein, was ja auch schon angesprochen ist, für die Trennung von Staat und Kirche. Und wir setzen uns ein für Religionsfreiheit. Da möchte ich vielleicht kleiner sagen, dass wir hier jetzt kein Gläubiger-Bashing machen wollen. Wir schätzen die Arbeit von den Gläubigen, die das machen. Was wir machen wollen, ist ein Bashing der Kirche und ihrer Macht und die Machtausübung.
Ein Stichwort, das Sie jetzt noch nicht genannt haben, aber das man, wenn man über Freidenken spricht, auch natürlich nennen muss, ist das Thema, dass Sie ja nicht in den Glaubensrichtungen verankert sind, was dann auch unter dem Stichwort Atheismus, glaube ich, so ein bisschen verstanden wird. Also kann man sagen, das ist dann eher atheistisch, ja, also die Ausrichtung der Freidenker.
Wir sind eine religiöse Weltanschauungsgemeinschaft ohne religiöse Bindung, ohne Glauben, ja.
Es gibt allerdings bei uns Mitglieder, die würden sich als Agnostiker bezeichnen. Das heißt, nicht so dezidiert Atheisten, sondern eben Menschen, die sagen, ich kann es eh nicht beweisen, ob es einen Gott gibt oder nicht, spielt mir auch keine Rolle. Also lasse ich das einfach stehen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch viele, die eben dezidiert atheistisch sind. Ja.
Ja. Die Freidenker, historisch gesehen, gibt es, glaube ich, auch schon sehr lange, oder? Das reicht, glaube ich, auch bis...
1882.
Aha.
So ja, weit geht es in Hamburg zurück.
Das ist, glaube ich, wir hatten sogar in der letzten Sendung mal, also auch die Zeit, in der die Arbeiterbewegung, ja, die Sozialgesetzgebung aufkam, ne? Das ist genau gleichzeitig dieses, Bewegung, ja...
Wobei die geistigen Wurzeln gehen natürlich weit zurück, bis in die griechische Philosophie von Epikur, ja, dann ganz wichtig Renaissance, Leute, die sich damals gegen die strengen Regularien der Kirchen gewehrt haben, dann die Aufklärung, das sind unsere geistigen Wurzeln und dann natürlich die Verbindung dieser Philosophie-Richtung mit der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert.
Ja. Gibt es denn irgendwo Leute, die ganz wesentlich, sagen wir mal, die Denke geprägt haben, Persönlichkeiten, entweder Philosophen oder Geistliche oder auch eben einfach Persönlichkeiten, die man dem Kontext kennt und nennen kann, dass irgendjemand vielleicht so ein bisschen so ein Vordenker war irgendwo oder einfach so ein Vorkritiker, also so eine Art Martin Luther irgendwo vielleicht Denker? Gibt es da jemanden?
Henry und Martin Luther bei uns.
Dass Sie wissen, was ich meine, einer, der die Dinge mal kritisch betrachtet zu dem Zeitpunkt und dann irgendwie Thesen verkündet oder einfach mal kritisch Kirchen geflogen oder lang, wie soll man sagen, als ein Dogmen,
also
pflegende Dinge hinterfragt.
Vorsitzender war der Max Sievers, der dann auch hingerichtet war, ist 1944 von den Nazis. Das war eigentlich so unser Gründungsvater von, also...
Ja. Aber wie gesagt, hätten wir einen Luther in unseren Reihen, dann hätten wir den schon längst ausgeschlossen. Ja, aber so einen richtigen Vordenker als Person würde ich jetzt nicht nennen wollen, ja, sondern einfach Philosophen wie Kant, ja, oder wie gesagt schon in der griechischen Philosophie Epikur. Ja, und ein Kollege von Epikur hat mal gesagt, also wenn die Leute, die Dankesgaben geben für die Rettung aus der Seenot, wenn man die ergänzen würde durch die, die ertrunken sind, wenn die auch noch spenden könnten und ihre Gaben bringen könnten, ja, dann wäre das eine tolle Sache. Mhm. Ja, aber also eine Einzelperson würde ich da jetzt nicht herausgreifen als geistigen Vater der Freidenker.
Ja, die Freidenker gibt es aber in ganz Deutschland. Das heißt, in jeder größeren Stadt, kann man sagen, gibt es dann einen Verein oder eine Gruppe, die, ja, sich damit befasst. Also es ist nicht nur jetzt auf Ulm oder auf Baden-Württemberg oder auf bestimmte Regionen irgendwo oder vielleicht besonders glaubensstark oder schwach, glaubensschwach. Es gibt ja Gruppen oder Länder, Bereiche, wo vielleicht ein bisschen mehr die Kirche zu sagen hat, sage ich mal, an anderen vielleicht ein bisschen weniger. Ist da eher keine, wie soll man sagen, besondere Korrelation erkennbar, oder?
Willst du? Ja, also es ist leider so, dass die Leute, und das sind ja im Moment massenweise Leute, die Kirchen verlassen,
ja,
aus verschiedensten Gründen, aber weil sie eben also auch diese 2000-jährigen Märchen nicht mehr glauben wollen, aber die kommen nicht automatisch dann eben zu den Freidenkern. Und die Freidenker selber sind eine sehr vielschichtige Gruppierung. Mhm. Es gibt den Deutschen Freidenkerverband in Dortmund, die eher links kommunistisch ausgerichtet sind. Da hat sich der Ulmer Verein vor vielen, vielen Jahren schon gelöst. Dann gibt es humanistische Verbände.
Heidenheim.
Dann gibt es in Heidenheim einen humanistischen Verband. Und die sind alle inhaltlich teilweise deckungsgleich, aber eben sehr divers ausgerichtet. Und es gibt inzwischen Versuche in ganz Deutschland, zum Beispiel einen Zentralrat der Konfessionsfreien ist gegründet worden, jetzt vor einem halben Jahr ungefähr, um eben die Vertretung der konfessionsfreien Menschen zu stärken.
Ja.
Denn das Problem ist, wenn wir in der Politik aktiv werden wollen oder dann in den Medien, dann wird uns immer so quasi um die Ohren gehauen, ja, wer ist euer Verband, wie stark seid ihr? Ja, und wenn wir in Ulm eben mit 130 Mitgliedern antreten, dann haben wir natürlich bei weitem nicht die Lobby und die Macht, wie jetzt zum Beispiel die Kirchen, von den Finanzen ganz zu schweigen, auf die ich ja noch zu sprechen kommen werde.
Also was man schon sagen kann, dass wir einfach eine überparteiliche Organisation sind.
Ja. Vielleicht, da hatten wir im Vorgespräch auch kurz gesprochen, das sollten wir vielleicht durchaus ansprechen. Tatsache ist ja, dass in Bezug auf die Amtsgründer, auf die Kirchen, die Mitgliederzahlen abnehmen. Das heißt, der Zuwachs der, sagen wir nicht, in der Kirche engagierten Menschen stetig wächst. Und ich habe verstanden, dass das sogar gerade an einem Kipppunkt sozusagen ist. Das ist ja vielleicht auch ein interessanter Aspekt, den man durchaus in der Sendung auch mal nennen kann.
Also der Kipppunkt ist im Moment so, dass ungefähr 50% konfessionsfrei sind oder vielmehr aus der Kirche ausgetreten sind. Mhm. Und man kann ja das ja im Prinzip weiterspinnen, dass dann in 10 Jahren, also die 10 Jahre, wo jetzt das 10-jährige besteht, oder vielmehr, ja, wo der Kipppunkt ist, dass, wenn man das hochrechnet, dass die Konfessionslosen bis 32 weit in der Mehrheit sind, im Gegensatz zu den Kirchlichen.
Mhm. Ja, also eine Entwicklung, die auf jeden Fall, schon zu betrachten ist, weil eben, wie gesagt, einfach an der Stelle sich in Bezug auf das, was Sie nachher auch anführen, in Bezug auf bestimmte Selbstverständlichkeiten und Ansprüche, dann einfach ein paar Dinge, sag mal, als zu infrage stellen.
Ja, das wäre bis vor paar Jahren undenkbar gewesen, ja. Mhm. Jetzt, wenn man unseren neuen Bundestag anguckt, da sind von 17 Minister, haben wir, glaube ich, 7 konfessionsfrei, unter anderem unser Bundeskanzler.
Jawohl.
Und 8 haben nicht auf die Bibel geschworen.
Ja, stimmt, das ist mir auch eingefallen. Das war bei der Vereidigung ein Thema. Die einen haben diese Gottesformel hinzugefügt und die anderen haben es weggelassen. Ich weiß, die Außenministerin hat es weggelassen. Das hat der Bundeskanzler auf jeden Fall weggelassen.
Und Habeck.
Genau, der Wirtschaftsminister und der Vizekanzler, genau. Stimmt, ja.
Also das sind über die Hälfte.
Ja, also man muss sagen, es tut sich in den letzten Jahren etwas. Mhm. Klar ist natürlich auch der Missbrauchsskandal in beiden Kirchen mit etwas, was die ganze Sache beschleunigt hat. Nur die Geschichte, die da immer von den Kirchen erzählt wird, dass viele austreten wegen der Kirchensteuer nur, das stimmt mit Sicherheit nicht. Denn einfach das Konzept der Kirchen, die Botschaft, die frohe Botschaft da verkünden, die glauben viele Menschen eben nicht mehr. Und trotzdem gewährt unser Staat durch Milliardenzahlungen jedes Jahr den Kirchen die Möglichkeit, in den Schulen, in den Grundschulen, im Kindergarten die Märchen zu erzählen von Jungfrauengeburt und von dem lieben Gott, der seinen Sohn ans Kreuz nageln lässt, um die Menschen von den Sünden zu erlösen. Also diese Märchen wird nach wie vor erzählt und das sind eben viele Leute, die sich jetzt auf den Weg machen, neue Dinge zu denken.
Mhm. Ja. Sie wollten zum Thema Staatsleistungen mal einige Ausführungen machen, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch jetzt zu dieser Thematik Staatsleistungen und ja, das, was Sie als Freidenker dazu dann eben denken.
Ja, ich würde diese Staatsleistungen gerne im Zusammenhang sehen mit Kirchensteuer und mit der Finanzierung des Kirchentags in Stuttgart jetzt Ende Mai. Vorausschicken nochmal, was die Susanne Kopp vorher schon gesagt hat, dass wir die einzelnen Menschen, die aus christlicher Motivation heraus Gutes tun, sehr respektieren. Und die Kritik bezieht sich auf die Organisation und die Macht. Denn dieses Weltbild und Menschenbild, das die katholische Kirche vertritt, dass eben Suizidhilfe, also Sterbehilfe, Abtreibung, Todsünden sind, Ehescheidung verboten, weil was der Herr zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Dann gleichgeschlechtliche Liebe, Todsünde und all solche Dinge, das sind Menschenbilder, die wir nicht tragen. Und das können die katholischen Vertreter selbstverständlich so behalten. Aber es kann nicht sein, dass unser Staat, das mit Milliarden, und es werden geschätzt über 20 Milliarden pro Jahr sein, mitfinanziert. Und da ist dieser Kirchentag natürlich nur eine kleine Nuance. 10,5 Millionen kostet dieser Kirchentag. 42% davon zahlt der Staat jetzt am Ende Mai. Dann habe ich, was Thema Kirchensteuer anbelangt, möchte ich Ihnen eine Lüge auftischen. Ich habe im Internet recherchiert, unter dem katholischen Plattform Politik für Kinder einfach erklärt steht wortwörtlich drin, die katholische und evangelische Kirche erheben in Deutschland von ihren Mitgliedern eine Steuer. Mit diesem Geld werden die Aufgaben der Kirche finanziert. Das umfasst auch die vielen Aufgaben, die die Kirchen für die Gesellschaft übernehmen. Dazu gehören die Arbeit in Kindergärten, Krankenhäusern oder Altersheimen. Eine glatte Lüge. Weil 95-100% dieser karitativen Einrichtungen werden vom Steuerzahler finanziert. Mhm. Des Weiteren steht drin, dass die Einziehung der Kirchensteuer im Grundgesetz so geregelt ist, dass es der Staat einzieht. Diese Einziehung durch den Staat wurde 1935 vom Naziregime mit den Kirchen ausgehandelt und ausgemacht. Und es stimmt einfach nicht, denn das steht im Grundgesetz drin, die Religionsgesellschaften haben Körperschaft des öffentlichen Rechts, sind berechtigt, Steuern zu erheben, aber nicht, dass der Staat die einzieht. Und die dritte Lüge stammt von unserem Landesvater Herrn Kretschmann, der schimpft, die Laizisten, die maulen und die zahlen ja die Steuern gar nicht. Stimmt insofern nicht, als der staatliche Einzug der Kirchensteuer den Kirchen ca. 2,5 Milliarden pro Jahr an Kosten spart durch die Einziehung der Finanzämter. Ja, und dann können diese Kirchensteuern auch noch von der Steuer abgesetzt werden. Und das sind einfach Dinge, die so versteckte Zahlungen. Dann, wir haben keine Staatskirche, steht in unserer Verfassung drin. Und wir kommen auf Verfassungskriterien immer wieder zu sprechen. Da steht drin in unserer Verfassung, niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Ja, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der will von mir wissen, ob ich evangelisch, katholisch oder sonst was bin.
Der will es nicht wissen, der Staat will es wissen, weil es auf der Lohnsteuerkarte steht.
Ja, genau, weil es auf der Lohnsteuerkarte steht. Und das sind einfach Dinge, die so nicht gehen. Und dann komme ich zu den Staatsleistungen. Viele Leute meinen, das hat irgendwas mit Kirchensteuern zu tun. Absolut nicht. Die Staatsleistungen, die gehen zurück auf Enteignungen der Kirchengüter im Jahre 1803. In den Napoleonischen Kriegen wurden Klöster und Bistümer enteignet und da wurden Entschädigungszahlen festgelegt. Seit 1919 steht in der Weimarer Verfassung und wortgleich übernommen ins Grundgesetz die Verpflichtung, diese Staatsleistungen abzulösen. Ist bis heute nicht passiert, aufgrund der Lobby, die dieses verhindert hat. Im letzten Jahr beliefen sich diese Staatsleistungen, die an die Kirchen ausbezahlt werden, auf 570 Millionen und dieses Jahr prognostiziert auf 594 Millionen. Und davon werden die Bischofsgehälter bezahlt, Weihbischöfe, Domkapitulare inklusive deren Autos und Fahrer und so weiter. Ja, und das summiert sich seit 1949 auch auf einiges über 20 Milliarden Euro. In der aktuellen Diskussion, was uns eben auch sehr stark ärgert, haben drei Bundestagsfraktionen letztes Jahr einen Entwurf eingebracht zu dieser Entschädigung. Und die sieht vor, dass das 18,6-fache von 570 Millionen letztes Jahr, das beläuft sich dann auf 10,6 Milliarden Euro auf Entschädigungszahlungen belaufen sollen. Und um das Ganze umzusetzen, sollen weitere 5 Jahre diese Staatsleistungen weiter bezahlt werden, obwohl seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich diese Schuld schon längst beglichen ist. Und wir verlangen da einfach, dass das eingestellt wird und zwar ersatzlos gestrichen. Und da käme ich dann zum nächsten Thema. Da gibt es so ein schwäbisches Sprichwort, wer zahlt, schafft er. Und das bezieht sich dann auf das kirchliche Arbeitsrecht. Und ich denke, das ist ein eigener Themenblock.
Ja, vielleicht dann nochmal dazu gefragt, die Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben. Ich erinnere mich, wir haben das auch schon in der letzten Sendung angesprochen. Sie haben es auch im Bundestag angesprochen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es jetzt bei, sagen wir, bei den Vertretern oder auch innerhalb der Parteien eigentlich keine Gruppe, die jetzt diese Thematik, die Sie jetzt ansprechen, jetzt auch mal in der Gesetzgebung oder im parlamentarischen Umfeld irgendwo thematisiert oder diskutiert. Das wird als quasi, ja, wie soll ich sagen,
gegeben.
So, ja, Gott gegeben quasi, eigentlich akzeptiert. Das heißt, in den ganzen Überlegungen, in den entsprechenden Institutionen kommt das gar nicht irgendwie zur Diskussion. Das heißt, das hat irgendwie gar keine Chance, irgendwo gekippt zu werden, oder?
Also ich denke schon, es tut sich was. Mhm. Die SPD hat als letzte der demokratischen Parteien jetzt vor kurzem einen säkularen Arbeitskreis geschaffen. Mhm. Die Grünen, die Linke haben das schon lange, die CDU, CSU natürlich nicht.
Ja, klar, das ist ja logisch, wird sich widersprechen. Ja.
Widerspricht sich dann mit dem C.
Ja.
Aber jetzt haben die SPD eben auch einen säkularen Arbeitskreis gegründet und die wollen sich also auch darum kümmern. Aber wie gesagt, schon letztes Jahr, 2021 zu Beginn, haben drei Fraktionen der SPD, der Grünen und die Linken diesen Gesetzentwurf eingebracht. Mhm. Ja, mit dem 18,6-fachen, was sich auf 10,6 Milliarden summiert, als Entschädigungszahlung. Und das kann nicht die Lösung sein. Ein Kirchenkritiker, Carsten Frerk, hat gesagt, dieser Text, der ist garantiert in einem katholischen Büro geschrieben worden und in drei Fraktionen untergejubelt worden. Also wir sind der Meinung, basta, jetzt reicht's mit den Zahlungen seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Aber ich denke, es tut sich dann in den nächsten Jahren etwas.
Mhm. Nachdem ja die Freidenker auch aus dem Umfeld gleichzeitig so etwa wie die Gewerkschaften, glaube ich, entstanden sind, wie stehen denn jetzt also Gewerkschaften da dazu? Wiederum Gewerkschaften stehen ja wieder der SPD eher traditionell nahe. Wie gibt es dann aus der Richtung auch irgendwie vielleicht ein bisschen Unterstützung?
Ja, ja,
der
klar.
Betrachtung?
Also wir treffen uns ja auch oder machen Veranstaltungen auch im Gewerkschaftshaus und haben da wunderbare Verbindung eigentlich, kann man sagen. Und jetzt also Gewerkschaft fordert schon lange, wenn man jetzt dieses Thema Kirche im Arbeitsrecht behandeln, dass da das angeglichen wird. Hubertus Heil von der SPD hat versucht, das letztes Jahr in Gange zu bringen, aber das ist von der Kirche blockiert worden. Also dieses allgemein gültige Arbeitsrecht hat man nicht durchsetzen können, weil die Kirche sich wieder gesträubt hat.
Mhm. Wobei Hubertus Heil auch ein engagierter Streiter ist, wenn ich das so richtig weiß. Also insofern sich auch, glaube ich, nicht ganz so schnell unterbringen lässt. Es gibt also schon Leute, die sich engagieren oder die in der Richtung auch sich ins Zeug legen. Also Gewerkschaften, ja. Gibt es sonst noch irgendwo Gruppen, wo Sie auch im Prinzip eine gleiche, ähnliche Unterstützung erfahren, einfach damit das
Naturfreunde,
auch
Naturfreunde, VVN, also Naturfreunde liegt mir jetzt zum Beispiel auch sehr am Herzen.
Ja.
Und dass man da verbunden ist, weil, also ich engagiere mich auch im Privaten viel im Naturschutz und es ist einfach ein wichtiger Punkt auch von den Freidenker, dass man eine Welt hinterlässt, in der man leben kann.
Mhm. Ja.
Ich glaube, ich habe letztes Mal auch schon ausgeführt, dass wir ein Spross der Arbeiterbewegung sind, die Freidenker, genauso wie früher mal die Arbeitersportvereine, dann auch die Naturfreunde sind sehr eng verbunden mit der Arbeiterbewegung. Mhm. Und also ich bin auch Mitglied bei den Naturfreunden mit meiner Familie. Mhm. Und das ist also auch ein wichtiges Standbein bei uns.
Ja, insofern doch eine gewisse Breite, die da ist. Auf der anderen Seite, ja, die etwas konservativeren Bestrebungen und Sie haben es gesagt, in den Parteien mehr, dann mit den Parteien mit dem C vorne zum Ausdruck gebracht. Was sind sonst uns die wesentlichen, sagen wir, Bremser will ich jetzt nicht sagen, aber die andere Richtung vielleicht, also das eher, was sie kritisieren, dann eher verteidigen. Was sind da so die ärgsten Opponenten und die ärgsten Verteidiger dieser Situation?
Also gestern habe ich mir die Debatte über 218, 219a nochmal kurz im Bundestag angeschaut, über die Redner. Also das ist ganz klar, die CDU, CSU, die da also auch ein Frauenbild hat, wo man eigentlich nichts mehr dazu sagen muss. Und AfD, diese drei Parteien waren das. Die andere, ob das jetzt Grüne sind, ob das SPD oder die Linken sind, die haben so argumentiert, dass eine Freidenkerin das akzeptiert und auch unterschreiben kann, gern unterschreibt. Aber bei den Parteien mit dem C und bei der AfD, da brauchen wir eigentlich nichts mehr dazu sagen.
Ja. Gibt es sonst in der Gesellschaft noch wesentliche Gruppen? Also wir haben jetzt andere Gruppen, Naturfreunde, wir haben die Gewerkschaften angesprochen. Andere jetzt mal, die vielleicht eben mit diesen Unions- oder mit den C-Parteien, sage ich mal, eher so starke Unterstützung haben? Oder sind es im Wesentlichen dann die zwei Parteien? Oder gibt es noch andere Verbände, Gruppen, Initiativen, die da auch eher so ein bisschen blockieren? Oder
blockieren?
Das nicht. Sind es also Ihrer Meinung nach zwei, dass einmal eben dem Glauben oder ein paar einfach Definitionen schon in der Ausrichtung sehr eng verbundene Parteien sind, dass die Hauptbremse an Anführungszeichen, oder?
Unserer Meinung nach schon,
ja.
Weil gerade was die Veränderung jetzt, was die Finanzierung der Kirchen anbelangt, da gehört selbstverständlich dann Ethikunterricht, Religionsunterricht, diese Problematik dazu. Dann die Ausbildung der Religionslehrer, der Priester, die bei uns staatlich finanziert ist und. Ja.
Also,
und das sind natürlich die C-Parteien, die Bremser, die eben dieses Bild, wie es in den 50er, 60er Jahren so war, gerne erhalten würden. Sowohl was das Frauenbild, das Rollenverständnis anbelangt, als auch die Politik. Und das sind die Bremser.
Mhm. Ja, und dann wollen wir jetzt in Richtung kirchliches Arbeitsrecht gehen. Und ich glaube, das ist wieder ein Part, der dann bei Ihnen liegt, Frau Kopp, wenn ich das richtig weiß.
Ja, also am besten fangen wir mal mit unserem Grundrecht an. Das würde ich gerne vorlesen. Artikel 3 Absatz 3. Niemand darf wegen seinem Geschlecht, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das ist ein Grundgesetz. Es gibt eine Ausnahme und das ist die Kirche, weil nach dem Staat ist die Kirche der zweitgrößte Arbeitgeber bei uns. Und da besteht die Zwangsmitgliedschaft. Wenn ich nicht in einer Kirche bin, darf ich in der jeweiligen Organisation, ob das jetzt katholisch ist oder evangelisch, bekomme ich keinen Arbeitsplatz. Es weicht sich ein bisschen auf bei den verkündungsfernen Arbeitsplätzen, weil sie nämlich auch Personalnot hin. Also Putzfrau kann jetzt ab und zu mal auch nicht in der Kirche sein. Aber ansonsten gilt ganz einfach, wenn du einen Arbeitsplatz in der Kirche bei einem kirchlichen Träger, und kirchliche Träger, das sind viele Kitas, sind Pflegeheime und so weiter und so fort. Und in manchen Gegenden stellen die bis zu 90% von alle Arbeitsplätze. Dann kann man schon sagen, du bist ja selber schuld, wenn du da, du musst das ja unterschreiben. Aber was soll ich denn machen, wenn 90% von den Arbeitsplätzen von der Kirche gestellt werden, wie zum Beispiel Erzieherin oder, ja, Pfleger und so weiter und so fort, das bleibt mir ja nichts anderes übrig, wenn ich da wohne. Und das, also diese Arbeitnehmer haben dann auch noch den einen Nachteil, die befinden sich in einem minderen Recht. Sie haben kein Streikrecht, sie haben kein Versammlungsrecht. Und das widerspricht sich mit unserem Grundgesetz. Und auch, wie gesagt, diese religiöse Bindung, dass man in der Kirche sein muss, wenn man zum Beispiel als Koch in Baden-Württemberg in einer evangelischen oder katholischen Einrichtung arbeiten will.
Als Koch, was also gar nichts mit der eigentlichen Ausrichtung, sondern mit der Glaubensrichtung eigentlich immer sagen kann.
Hast du da ein Beispiel?
Der kocht nicht anders.
Ja, da gibt es, das ist also gar nicht so lang her. Man denkt ja immer, das darf es eigentlich gar nicht mehr geben, aber ein Koch in Baden-Württemberg von 2021, der aus der Kirche ausgetreten ist, wurde gekündigt, da er gegen die Dienstgemeinschaft verstößt. Dienstgemeinschaft ist evangelisch. Mhm. Was auch noch zu lesen ist, dass er im Dienste der Versöhnung gekündigt worden ist. Also das ist ja schon sehr zynisch. Man schmeißt jemand raus und sagt, im Dienste der Versöhnung. Bei der Evangelischen ist es zumindest mal nicht so, dass sie sich ins Privatleben einmischen. Aber bei der katholischen Kirche, die mischen sich sehr wohl ins Privatleben ihrer Arbeitnehmer ein. Ob die Leute jetzt in der Kirche sind, ob sie geschieden sind, wieder heiraten, das hat der Hans Moser vorher schon gesagt, das geht schon gar nicht. Oder ob sie homosexuell sind, das geht den Arbeitgeber nichts an, aber die Kirche wohl schon.
Ja, das sind Dinge, wo man erstmal natürlich den Kopf schüttelt, gerade den Koch, den sie ansprachen, was hat der Koch jetzt, was kocht er anders, ob er jetzt die eine oder die andere Glaubensrichtung oder gar keine Glaubensrichtung vertritt. Das ist natürlich, gibt es ja irgendeine Begründung, oder ist das halt schon so, weil es schon immer so ist? Oder
weil er gegen die Dienstgemeinschaft verstößt. Dienstgemeinschaft, ja. Das ist von den Nazis ziemlich gebraucht worden, die Dienstgemeinschaft. Und das bezieht sich einfach auf diese enge Gemeinschaft. Man darf nicht raus aus diesem Korsett. Und wenn man rausgeht aus dem Korsett, dann verstößt man da und dann hat man zu gehen.
Und jahrelange Prozesse.
Ja. Dann ein Arzt zum Beispiel, der sich wieder verheiraten wollte, der musste über, was sind es, 10 Instanzen oder 7, weiß ich nicht mehr genau, durchgegangen. Das Ganze hat 10 Jahre gedauert, durch alle Instanzen haben ihm Recht gegeben. Die Kirche ist immer weiter gegangen und immer zum neuen Gericht, bis zum Bundesverfassungsgericht. Und nach 10 Jahren hat der Arzt gewusst, dass er nicht gekündigt werden darf und diese Stelle behalten darf. Aber nach 10 Jahren, ja gut.
Das ging dann bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Vielleicht darf ich noch ergänzen zu dem Verfassungsartikel, den du vorher zitiert hast. Da steht im Artikel 140 unserer Verfassung, jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Ja. Und da gibt es keine Diskussion darüber. Es gilt für alle, gilt unser Grundgesetz. Und folglich ist das ein Widerspruch in sich selber.
Na, die Kirche bezieht sich da, die sagt, das ist die Selbstbestimmung. Und das ist falsch zitiert, das ist ordnet und verwaltet. Und das ist was anderes als eine Selbstbestimmung, weil ganz einfach, es gilt das Grundgesetz.
Ja, in dem Kontext fällt mir, wenn es bei Kirchenrecht oder Arbeitsrecht sind, natürlich noch was anderes ein. Vielleicht kommt das an anderer Stelle noch bei Ihnen zum Tragen. Es gab ja die bekannten Verfehlungen, die vor allem jetzt in der katholischen Kirche auffällig geworden sind, wo auch sich der ein oder andere von Priesterleuten oder Kirchenleuten rechtfertigen oder Anklagen entgegensieht oder auch sonstigen Verfehlungen, die passiert sind. Da war dann auch Begriff wie Kirchenrecht oder irgendwie was und das wäre dann also quasi eigene Instanz. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, und das haben wir auch schon mal gesprochen, dieses gibt es eigentlich nicht. Das heißt,
die eigene
Justizabilität oder irgendwie eigene Rechtsbestimmung, die jetzt wieder dem Grundgesetz stehen, die gibt es eigentlich nicht. Das heißt, es ist eigentlich aus dem, was Sie sagen, eine Falschinterpretation. Andere würden vielleicht sagen, anmaßend. Auf jeden Fall nicht der Sache korrekt oder nicht dem Grundgesetz entsprechend.
Also die Frau Matthäus Meyer, die Ingrid hat Matthäus mal gesagt, Meyer. Eine stark Überdehnung des Gesetzes. Mhm. So hat sie das vor. Eine sehr stark Überdehnung des Gesetzes.
Ja. Also zwischen einem, so wie es hier in Verfassung drinsteht, eine Selbstverwaltung hat eine ganz andere Bedeutung wie Selbstbestimmung. Und im Bundestag und in den Regierungen, da sitzen so viele Juristen, ja, auch in den Kirchenverwaltungen, die genau wissen, was sie da formulieren. Mhm. Ja. Und deshalb muss ich denen einfach die Absicht unterstellen, dass die das ganz bewusst, wie die Matthäus Meyer sagt, überdehnen.
Ja. Und wenn jetzt jemand wie Sie zum Beispiel jetzt einer Klage führen würden oder jemand, der selber zum Beispiel, ich glaube, ich habe auch von so einem Fall schon gehört, um Anstellung zum Beispiel, ich glaube, Caritas war das, wenn ich das richtig weiß, irgendwo haben wollte und nicht abgewiesen wurde wegen nicht dem gleichen Glauben, wenn man das rechtlich einklagt oder vor das Verfassungsgericht irgendwo ginge, gäbe es da nicht irgendwo auch einen Einspruch oder so?
Also das Beispiel von dem Arzt zum Beispiel, ja, der hat vielleicht die Mittel auch und den Background, diese Klage über, die muss man sich mal vorstellen, 10 Jahre ging das ganze Ding. Aber wenn hat es ein normaler Angestellter, will der das durchziehen, schafft er das durchzuziehen, auch von den finanziellen Mitteln her, packt er nicht. Das schafft er nicht. Ja. Mhm. Deswegen sind die Klage im Moment, sie finden statt, immer mehr. Aber der Großteil tritt dann vielleicht auch ein und sagt, okay, ich will den Job, dreh dich also wieder ein oder kriegt den Job einfach nicht.
Mhm. Ja, das heißt, wer eben an der Stelle dann, ja, wie soll man sagen, darauf angewiesen ist, hat natürlich auch sich schwer, kann sich dann auch schwer erwehren.
Also der Arbeitsmangel, Arbeitskräftefachmangel, der ist jetzt im Moment so auch bei der Kirche, dass das ein bisschen aufgeweicht wird, aber natürlich nur im Bereich, wo wahrscheinlich nichts passiert von Verkündung.
Was ich auch noch bemerkenswert finde mit unserer neuen Ampelregierung, die hat in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, unsere Maxime ist eine freie Gesellschaft, in der die Gleichstellung von Frauen und Männern verwirklicht ist, sowie unterschiedliche Lebensentwürfe und Biografien ihren Platz haben. Mhm. Ja, und dann schreiben sie weiter, gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Wieso muss man das mit der Kirche zusammen prüfen, wie das angeglichen werden kann? Es gibt ein klares Arbeitsrecht. Caritas und Diakonie sind Arbeitgeber, und zwar die zweitgrößten in der Bundesrepublik. Also kann man einfach sagen, es gilt das allgemeine Arbeitsrecht. Mhm. Ja, bis auf eben die verkündigungsnahen Berufe wie Pfarrer oder Religionslehrer oder was weiß ich.
Ja, ja, ich glaube, da ist natürlich schon mal, wie Sie auch sagen, ein Unterschied,
weil
der die Glaubenslehre dann interpretiert und eine andere Rolle spielt, als wenn jetzt jemand nur, was weiß ich, der Hausmeister oder der Koch oder der sonstig in einer, wie soll man, Enabling-Funktion, so würde man das jetzt vielleicht im Business- oder im Geschäftsbereich sagen. Also nicht in einer unmittelbar ausführenden, sondern einer ermöglichen, unterstützenden
Ja. Also das heißt im Fachjargon verkündigungsnahe und verkündigungsferne.
Ja. Ja, aber da spielt natürlich der Arbeitskräftemangel speziell immer mehr treten aus der Kirche aus. Da spielt natürlich dieser Arbeitskräftemangel eine Riesenrolle. Mhm. Bis vor wenigen Jahren, da hat es durchgeschlagen bis zur Putzfrau und bis zum Hausmeister. Ja. Ja, inzwischen ist es wohl nicht mehr so.
Mhm. Jetzt ist der nächste Punkt die Suizidhilfe. Das ist wieder ein Thema bei Ihnen, Frau Kopp.
Nein, das ist der
Herr Moser. Dann Herr Moser, dann mal.
Ja, bezogen auf unser provozierenden Eingangsstatement, du sollst deinen Kirchentag selber bezahlen, einfach, dass dieser Anspruch der Kirche, ihr Menschen- und Weltbild uns überzustülpen, nicht mehr passt. Der Papst Franziskus, der hat letztes Jahr die Veröffentlichung einer Dokumentation verfügt, die Glaubenskongregation erstellt hat. Die heißt Samaritanus Bonus. Die Hilfe zum Sterben ist ein Verbrechen gegen das menschliche Leben, ein in sich böser Akt. Auch das Sterbefasten, die freie Entscheidung, also aus dem Leben scheiden zu wollen, ist unzulässig. Und Leuten, die das praktizieren wollen, sind die Sterbesakramente zu verweigern, da die Beziehung zu Gott gebrochen sei. Man führe sich das mal vor Augen. Wir haben 2020 im Februar ein Verfassungsgerichtsurteil, das ganz klar festlegt, dass das selbstbestimmte Sterben zu einem selbstbestimmten Leben gehört. 150 Jahre lang war Suizidhilfe in Deutschland nicht strafbar. 2015 hat dann die CDU-CSU die Initiative ergriffen und Suizidhilfe strafbewehrt gemacht. Und seither bremst die CDU-CSU und die kirchliche Lobby den Fortgang dieser Dinge. Unter anderem, also der vormalige Gesundheitsminister Spahn hatte heftig gebremst durch eine Anweisung an sein Amt, dieses Pentobarbital an Antragsteller herauszugeben zur Suizidhilfe. Und es, wenn man einfach die Meinungsumfragen der letzten Jahre zu Rate zieht, dann sind es 80% der Menschen in Deutschland, die Sterbehilfe, Sterbefasten, Abschalten von Automaten, um das Leben zu verlängern, befürworten. 80%. Und jetzt versuchen wieder die kirchlichen Vertreter Einfluss zu nehmen, um die Hürden für diese Sterbehilfe höher zu setzen. Was die Leute dabei natürlich völlig verschweigen in ihrer Argumentation, sind 200.000 Suizidversuche jährlich, circa. Die Dunkelziffern sind enorm hoch. 200.000, das heißt also 550 pro Tag Suizidversuche. Und 13.000 jährlich sind grausamerweise erfolgreich. 50% davon erhängen, Sprung von der Brücke, vom Turm, Vergiftung, Erschießen. Viele im Straßenverkehr und circa 1000 Vorfälle, wo sich Menschen vor einen Zug oder eine Straßenbahn werfen. Und das wird in dieser Diskussion völlig ausgeschlossen. Finden wir eine Anmaßung sondersgleichen. Und ein ähnliches Menschen- und Weltbild steht eben beim Thema Paragraph 218, 219a im Hintergrund. Da gebe ich jetzt dann weiter an die Susanne.
Mhm. Also, das ist ja ein leidliches Thema, das uns seit Jahrzehnten begleitet und kann man sagen, immer wieder meldet sich die Kirche bei noch so bescheidener Liberalisierung zu Wort. Zum Beispiel am 6. Januar 2005 predigte Kardinal Joachim Meissner zuerst Herodes, der die Kinder in Bethlehem umbringen lässt, dann unter anderem Hitler und Stalin, die Millionen Menschen vernichten ließen, und heute in unserer Zeit werden ungeborene Kinder millionenfach umgebracht. Das setzt er gleich mit einer Frau, die unter Druck ist, die in Notlage ist und die in Erwägung zieht, abzutreiben. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zu gehen lassen, diese Gleichsetzung. Das finde ich Unglaublich. Also wie, was hat die Kirche immer noch oder auch die C-Partei für ein Frauenbild, ihnen sowas zum Unterstellen, Paragraph 19a tritt da auch zu Buche. Also das sind wirklich haarsträubende Argumente, die da vorgebracht wurden. Und ja, also es ist einfach auch, es gibt Erhebungen, je mehr verboten wird, umso höher ist die Abtreibungsquote. Also das hat wahrscheinlich schon auch was mit diesem Menschenbild zu tun, wie die Gesellschaft sich entwickelt, was für Frauenbild ist. Wenn man die menschenwürdiges Leben eher verwirklicht, ein schönes Leben, dann wird eher weniger abgetrieben, wie wenn man das rigoros in Frage stellt.
Ja. Haben Sie mal mit anderer Seite eigentlich, die Punkte, die Sie ansprechen, irgendwie mal mit jemandem diskutiert, wie das jemand vertritt? Ich meine, so wie sich das anhört, ist das auch für mich sehr befremdlich, sage ich mal. Gibt es jetzt aber auch, dass Sie zum Beispiel Diskussionen mit einer Seite hätten, die genau dieses vertritt, wo Sie dann irgendwie auch die verstehen oder irgendwo deren Argumente irgendwo aufgreifen können oder wie ist das? Weil,
also das ist ja zu verstehen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, für mich kommt es nicht in Frage, das muss man akzeptieren. Das ist ja Selbstverständlichkeit. Mhm. Bloß kann man das doch nicht auf die gesamte Gesellschaft übertragen, wie im Prinzip alle Themen heute. Dieses Überstülpen von einem bestimmten Gedankengut und als Gesetz, das geht nicht. Also man muss die Frauenrechte einfach akzeptieren.
Ja.
Und das macht keine Frau einfach so. Also das ist jenseits von meiner Vorstellungskraft.
Weil Sie es gerade ansprechen, USA ist ja auch gerade das Thema beim obersten Gericht, wo auch gerade so die durchgeschimmert ist oder erscheint, dass dort wahrscheinlich auch ein Zurücksprung in 50 Jahre zurück zu einer Entscheidung, dass Abtreibung der Form nicht erlaubt sein soll, droht. Das heißt, ist das eine konservative Weltanschauung, die sich wieder verstärkt in den Vordergrund schiebt, ein Konservatismus, der irgendwie erstarkt oder nie weg war oder was? Ich meine, wir haben das Jahr 2022, ist doch eher irritierend, sage ich
Sollte
mal.
Sollte man meinen, ja? Sollte man meinen.
Ich meine, dieses Überstülpen, das ist ja auch bei der Suizidhilfe so. Mhm. Ja, die katholische Kirche tut so, als ob der Staat die Leute verpflichten würde, dann so quasi dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Mhm. Aber wenn ein gläubiger Mensch sagt, ich will mein Leiden aushalten bis zum letzten Atemzug, Leben, das ich für verpfuscht halte, zu beenden, dann sollte es doch jeder machen. Jeder hat das Recht, dieses Recht nicht in Anspruch zu nehmen. Aber das für alle zu fordern, ist schlimm. Ja? Und gerade auch beim Thema Abtreibung.
Also da muss man sich auch mal vorstellen, dass es in unsere Unis nicht gelehrt wird. Ja? Also die angehenden Ärztinnen, die, wenn sie in Gynäkologieunterricht sind, wird das nicht gelehrt. Also entweder gehen sie ins Ausland, oder man hat sie eine Privatinitiative, Initiative Medical Students of Choice, die dann einen sogenannten Papaya-Kurs macht. Also die üben das dann an einer Papaya, das muss man sich mal vorstellen. Gott sei Dank gibt es diese Initiative, aber sie können es nicht in wirklicher Lehrunterricht lernen, sondern sie müssen diese Hilfsmittel anziehen.
Ja, und wir als Freidenker, wir orientieren uns eben an der Gesetzgebung, die diese 12. Schwangerschaftswoche als rote Linie sieht. Und die wiederum, da gehen wir davon aus, dass die also die Entscheidungen auch nicht so, was weiß ich, ad hoc getroffen haben, sondern die werden beraten von Ärzten. Ja, und da müssen wir uns eben drauf verlassen, dass die Mediziner eben diese roten Linien klar definieren. Und da liegt eben die 12 Wochen, wenn ich das recht weiß, da geht es um Thema Nervenausbildung.
Ja, also das geht im Prinzip bei dem Fötus um das Schmerzempfinden. Wann ist das Schmerzempfinden da? Und da ist weit nach der 12. Woche bildet sich die Nerven und die müssen aber auch verbunden werden mit dem Gehirn. Vorher ist keine Schmerzempfindung da. Und das ist eigentlich so der Grundsatz von den Medizinern, wie es auch in Holland oder Frankreich dann praktiziert wird. Das ist der Status quo, von dem man ausgeht.
Ja. Gut, das ist die rote Linie, die bei uns gesetzlich und medizinisch gezogen wird. Die katholische Kirche zieht eine ganz andere Linie. Die reden von der sogenannten Spontanbeseelung.
Yes.
Ja. Da kannst du ja vielleicht noch was dazu sagen.
Wir haben noch eine knappe Minute, also müssen wir uns ranhalten, ja?
Okay. Ja, die Spontanbeseelung funktioniert also so, wenn das Ei, die Eizelle befruchtet wird, dann kommt, dann gießt Gott quasi die Seele in dieses
Wesen.
In diese Eizelle. Das ist die Spontanbeseelung. Was mir vielleicht noch ein bisschen am Herzen liegt, dass diese Menschenrechtscharta in Europa zwei Staaten nicht unterschrieben haben. Das eine ist der Papst und das andere ist Weißrussland, Lukaschenko, Belarus. Ansonsten hat jedes europäische Land diese Charta unterschrieben.
Ja, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir haben, glaube ich, in der Kürze der Zeit jetzt eine ganze Menge Themen adressiert. Auch viele Punkte, glaube ich, die noch ein bisschen längere Diskussion oder längere Ausführung durchaus gerecht würden oder beziehungsweise wo es angeraten wird. Trotzdem, jetzt sind wir mit der Plattform schon wieder rum. Ich bleibe, oder beziehungsweise es bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind, uns da ein bisschen Einblick in Ihre Arbeiten, auch Ihre Thesen und Ihr Engagement gegeben haben. Und insofern, mein Name ist Michael Trost, das war die Plattform für heute Nachmittag. Sie dürfen noch mal ganz kurz sagen, wer da war.
Susanne Kopp.
Und Johannes Moser. Und die Freidenker findet man auch im Internet.
Auf der Website, schnell die Website sagen.
Ja, wenn man es googelt, Freidenkerinnen, Freidenkerinnen Ulm e.V.,
das findet man wohl. Alles klar. Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.